Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Aus dem Matthäusevangelium, aus dem 11. Kapitel, einige Verse zur Erklärung und Einleitung, welche Situation wir hier vorfinden. Es ist schon lange nach der Geburt von Jesus. Es ist die Zeit, in der Johannes der Täufer sich mit König Herodes angelegt hat und im Gefängnis sitzt. Und Jesus bereits mit seiner Tätigkeit, mit seiner Verkündigung, mit seiner Botschaft und vor allem auch mit seinen Wundern begonnen hat. Und der Täufer Johannes im Gefängnis, der lässt nun anfragen, nachdem er hört, was Jesus alles vollbringt. Als Johannes nun im Gefängnis von den Taten des Christus hörte, sandte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht und erzählt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündet. Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Ich darf nun darum bitten, ein Bild an die Wand zu projizieren, das uns durch die Predigt geleiten soll. Dazu ein paar kleine Erklärungen. Den Herrn, den wir hier auf dem Bild sehen, Hagar, der Schreckliche, der das Licht der Öffentlichkeit im Jahr 1973 erblickt. Er ist eine Schöpfung des New Yorker Comiczeichners Richard Brown. Und ich habe diesen einen kleinen Streifen ausgesucht, weil er für mich eine starke Beziehung zur Adventbotschaft hat. Für die, die den Herrn mit dem ausgeprägten Bauch nicht so gut kennen, hier ein paar Hintergrundinformationen. Hagar ist Wikinger und er erfüllt in seinen Abenteuern pflichtschuldigst alle Klischees, die man so gemeinhin mit Angehörigen dieses inzwischen nicht mehr existierenden Volkes verbindet. Also sein Beruf ist, das ist klar, als Wikinger, erobern, plündern, Beute machen. Er macht das aber sehr charmant und dezent, also Gewalttätigkeit im eigentlichen Sinn kommt bei ihm nicht wirklich vor. Und dementsprechend ist aber auch sein Charakter, also feinfühlig ist er nicht gerade. Die feinen Nuancen, die so im Zwischenmenschlichen auftreten können, die sind ihm relativ wurscht. Er tut, was er will, er benimmt sich, wie er will, er isst und trinkt und feiert gerne und er macht sich ganz sicherlich nicht mehr Gedanken, als unbedingt nötig ist. Und nicht zuletzt, er ist gewohnt, dass alle Welt nach seiner Pfeife zu tanzen hat. Und das passiert weitestgehend auch. Eine einzige Person schafft es immer wieder, ihm ordentlich Paroli zu bieten und okay, es werden bestimmte Klischees wieder erfüllt. Das ist seine Frau Helga. Bei der kommt er nicht durch. Ganz im Gegenteil, die hat ihn anständig im Griff und da bekommt schon sein Selbstbild als freier, wilder, ungebändigter Wikinger den einen oder anderen Kratzer. Man mag zum Beispiel da es herauslesen können aus einer anderen Szene, wo Hagar stolz berichtet, er zieht jetzt los und wird demnächst Paris plündern. Und er bekommt von seiner Frau Helga eine Einkaufsliste mitgegeben, was er alles mitnehmen soll aus Paris. Hagar hat eine Tochter, Huni, die würde man heute im allgemeinen Sprachgebrauch gleichaltriger als Zicke bezeichnen. Sie zeichnet sich besonders durch eine sehr selbstzentrierte Lebenshaltung aus. Die großen Fragen, die sie beschäftigen, sind solche wie, ui, ich habe einen Flecken auf meinem Kettenhemd, wie kriege ich den wieder raus? Auch nicht gerade ein Mensch mit sonderlichem Tiefgang. Und dann gibt es noch einen Sohn, den Hagar und Helga haben. Und dieser arme Sohn, den sieht man hier auf dem Bild, der will und will nicht so richtig dem Ideal eines mutigen Wikingerhelden entsprechen. Und er heißt bezeichnenderweise auch Hamlet, also nach dem Shakespeare'schen Denker und Grübler. Er ist sensibel, er ist feinsinnig, Er ist ganz aus der Art geschlagen. Sein Berufsziel ist übrigens interessanterweise Zahnarzt. Auch nicht so ganz klassisch, wenn man in einer Wikingerfamilie aufwächst. Und er ist auch derjenige, der sich Gedanken macht und somit das absolute Gegenstück zu seinem Vater. Und wenn man diese Hintergrundinformation hat und ein bisschen die Familienerlebnisse von Helga und Helga kennt, dann ist eigentlich dieses kleine Bildchen oder diese beiden kleinen Bildchen richtiggehend berührend. Denn wir haben jetzt hier eine Begegnung, eine Situation, Vater und Sohn vereint vor der Hütte, friedlich, nachdenklich, beeindruckt vom Sternenhimmel. Und Helga, der schreckliche Wikingerheld, hat sogar seine Hände gefaltet. Ein Moment tiefer Verbundenheit, Advent im Wikingerhaus und dann Hamlet, der eine wichtige, ja, Glaubensfrage, theologische Frage aufwirft, warum hat Gott die Dunkelheit erschaffen? Also nicht einfach so, warum gibt es die Dunkelheit? Nein, ganz konkret, warum hat Gott die Dunkelheit erschaffen? Und Vater Helga, daraufhin ganz anders als sonst, sehr nachdenklich, vorsichtig, beginnt seine Antwort mit der Formulierung, ich weiß nicht, ein unsicherer Wikingerheld. Und dann versucht er eine Antwort zu geben und sagt aber noch ebenso vorsichtig, vielleicht. Und die Antwort, die er findet, ist eine, die viele vor ihm und nach ihm schon gegeben haben, eigentlich fast banal, Licht wird erst sichtbar, wenn Dunkelheit rundherum ist. Kein Licht ohne Dunkelheit. Oder vielleicht sogar noch extremer, je schwächer das Licht, desto mehr Dunkelheit ist nötig, um dieses Licht zu sehen. Ein sehr netter, berührender, tiefsinniger, ja, mit neuen Erkenntnissen versehener Moment zwischen Vater und Sohn in diesem Wikingerhaus. Und dieses kleine Bildchen und diese beiden kleinen Bildchen haben mich an eine andere Vater-Sohn-Situation, eine biblische Vater-Sohn-Situation erinnert, die auch ganz stark zu unserer Zeit jetzt zum Advent gehört, nämlich der Priester Zacharias bei der Beschneidungsfeier seines gerade geborenen Sohnes Johannes, der später einmal der Täufer genannt werden wird. Der stolze Vater Zacharias, der, ja, man kann fast sagen, ein Lied über seinen Sohn anstimmt, richtiggehend poetisch wird. Gerade erst wieder hat er seine Stimme zurückbekommen und jetzt spricht er davon, welche Rolle dieses Kind, dieser sein Sohn einmal zu erfüllen haben wird. Und ich möchte dieses Lied des Zacharias über sein Kind noch einmal in Erinnerung rufen. Da sagt er unter anderem, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Herrn hergehen, seine Wege zu bereiten, Erkenntnis des Heils zu geben seinem Volk durch die Vergebung ihrer Sünden. Aufgrund des herzlichen Erbarmens unseres Gottes, mit dem das aufgehende Licht aus der Höhe uns besuchen will, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Schön, wenn man so über sein Kind, über seinen Sohn sprechen kann. Es ist einerseits natürlich, wir wissen, der SE, der Hintergrund ist bekannt, es ist die Freude darüber, dass Zacharias und Elisabeth doch noch ein Kind bekommen haben auf ihre alten Tage. Zacharias und Elisabeth sind aber nicht das klassische Kinderwunschpaar unserer Zeit. Es ging damals bei der Kinderlosigkeit noch um etwas ganz anderes. Kinderlosigkeit war ein gesellschaftlicher Makel, besonders für die Frau, die keine Kinder bekommen hat. Und es mischt sich natürlich jetzt hier auch in diesem Lobgesang die Freude hinein, darüber jetzt wieder ganz vor den Menschen anerkannt zu sein und auch ganz sicher zu sagen zu können, wir werden hier nicht von Gott aufgrund irgendwelcher Ursachen hintangestellt, was vielleicht manch ein Zeitgenosse von Zacharias und Elisabeth über die beiden behauptet haben mag. Aber diese Freude, die persönlich eine Freude ist, mischt sich dann eben mit der Freude über weltverändernde Ereignisse, die mit dem Kommen des Messias, mit dem Licht aus der Höhe, so nennt es Zacharias, einhergehen werden. Und auch hier ist wieder, so ähnlich wie bei Helga, der Hell-Dunkel-Kontrast. Licht aus der Höhe, das ist der eine Aspekt, und dann die, die in der Finsternis und in den Todesschatten sitzen. Symbol, Bild für eine Menschheit, die sich nach Befreiung, nach Erlösung sehnt, die im Dunkeln festsitzt, sich vor lauter Dunkelheit nicht mehr traut zu bewegen und offensichtlich wieder neu gehen lernen soll, aber anders gehen als zuvor. Nicht mehr so, dass es zwangsläufig wieder in Sackgassen ändern, sondern eben gehen lernt, neu gehen lernt, von Gott gelenkt auf einem neuen Weg des Friedens. Das Interessante ist aber schon, dass Zacharias, ähnlich wie manche Menschen, die die Psalmen gebetet haben oder manche Propheten, überhaupt keine Detailfragen stellt, wie das so ist mit dem Licht und der Finsternis. Da ist er fast so geradlinig und stur wie sein Gegenüber Hagar. Für ihn ist ganz klar, die Welt ist verfinstert, Menschen stecken in dieser Finsternis fest. Und ebenso klar ist für ihn aber auch, das Licht kommt. Gott hat es versprochen und es kommt jetzt gerade. Dieses Licht, das eben gerade sein geborener, neugeborener Sohn zu verkünden haben wird. Ganz klar und eindeutig ist das. Kein vielleicht oder ich weiß es nicht wie bei Hagar. Gott wird kommen und uns erlösen. Für Zacharias eine ganz eindeutige Sache. Punkt. Ich finde das begeisternd. Ich finde das mitreißend. Und ich würde gerne auch so die Zukunft dieser Welt und die Zukunft des Lebens so sehen können. Das wäre einmal ein richtiger Advent, mit so einer Power, mit so einer Kraft, das glauben zu können, was Adventbotschaft ausmacht. Aber wir müssen uns gar nicht für unseren viel zu geringen Adventglauben schämen. Denn auch bei Zacharias und auch später bei Johannes dem Täufer hat die Wirklichkeit die Hoffnung sehr schnell wieder eingeholt. Schon wenige Jahre, Jahrzehnte später ist nichts mehr so eindeutig klar, wie es gerade noch in diesem Moment bei der Beschneidungsfeier gewesen ist. Und Matthäus berichtet uns darüber, wir haben es gerade gehört. Johannes, der Verkünder der neuen Botschaft, der Botschaft, die die Welt verändern wird, sitzt nun im Gefängnis. Er ist mundtot gemacht worden. Zuletzt ist es für ihn nicht mehr so gut gelaufen. Er weiß auch ganz genau, welches Schicksal ihm droht. König Herodes wird ihn mit ziemlicher Sicherheit irgendwann einmal umbringen, hinrichten lassen. Und wir sehen jetzt plötzlich einen Johannes, der Täufer, der seine Zweifel hat. Verständlicherweise. Er zweifelt, ob alles richtig gewesen ist, wofür er sich eingesetzt hat. Eben diese Botschaft, dass Jesus der Messias ist und damit alles anders werden wird. Und seine Unsicherheit fasst er in einer einzigen Frage an, eben diesen Jesus von Nazareth, der als Messias, als Christus bekannt wird. Bist du es, der kommen soll? Bist du der Richtige? Oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Diese Frage ist eigentlich der Ausdruck einer Glaubenskrise. Denn für den Johannes geht es nicht darum, vielleicht irgendwann einmal noch einen anderen Messias zu finden. Er hat ja alles auf diese eine Karte gesetzt. Jesus ist für ihn der Messias, nach wie vor. Aber er merkt irgendwie, oder er spürt irgendwie, da könnte möglicherweise auch der eine oder andere Zweifel berechtigt sein. Kurz vorher hat er noch vollmundig erklärt, der, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Oder er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und jetzt hat man das Gefühl, bei Johannes dem Täufer ist die Luft raus. Jesus hört die Frage, wird uns berichtet, sie erreicht ihn durch seine Jünger. Und was überraschend ist, er sagt nicht als Bestärkung des Glaubens oder als Wiederaufbauen des Glaubens für den Johannes, ja, mach dir keine Sorgen, ich bin's, ich bin der Messias. Nein, obwohl das das Einfachste gewesen wäre, setzt er auf die Urteilskraft des Johannes selbst. Er verweist auf das, was jetzt gerade schon geschieht. Er verweist auf die Blinden, die sehen, auf die Armen, die das Evangelium hören. Das alles passiert schon, sagt Jesus. Hier sind schon Zeichen zu spüren, schon Zeichen zu sehen. Und selbst du, Johannes, der du jetzt im Gefängnis bist, kannst diese Zeichen noch nach wie vor wahrnehmen und erleben. Wenn du also eine Antwort auf deine Frage suchst, dann halte dir all das vor Augen, was schon da ist. Und dann entscheide selbst, ob du in Jesus den Messias sehen kannst oder nicht. Und ich finde das schon sehr spannend, dass Jesus dem Johannes die Antwort auf die Frage nicht abnimmt, sondern ihn dazu herausfordert, seh selbst hin und finde selbst heraus, ob es sich lohnt, weiter zu vertrauen, weiter zu glauben. Denn ich denke, diese kleinen Zeichen, die unseren Glauben stärken, die sind unbedingt notwendig. Glaube ist ja nicht etwas, was rein mit dem Verstand erfasst wird. Glaube will erlebt sein, will gefühlt sein, will gespürt sein. Die Gegenwart Gottes, die Veränderung, die durch seine Nähe kommt. Und genau auf diesen Weg führt jetzt Jesus den Johannes und sagt ihm, schau selbst hin und erlebe deinen Glauben selbst. Erlebe selbst, wie sich Vertrauen lohnt. Und ich denke, das ist ja nicht eine Frage, die nur den Johannes damals beschäftigt hat. Das ist auch unsere Frage. Ist Jesus der, Ist Jesus wirklich der, auf den die Welt gewartet hat? Ist mit ihm wirklich die große Veränderung gekommen, die schon Jahrhunderte, Jahrtausende vorher angekündigt worden ist? Eine Frage, die durch und durch meiner Meinung nach in den Advent passt. Nämlich gerade dann, wenn wir im Feiern dieser besonderen Zeit das Gefühl haben, ist das eigentlich wirklich angemessen? Ist wirklich etwas passiert, was wir in diesen Wochen feiern können? Oder ist das Gefühl, es ist überhaupt nichts passiert in den letzten 2000 Jahren, nicht manchmal viel stärker? Ist Gott wirklich da, dieser Welt? Oder ist diese Welt nicht manchmal eine reichlich gottverlassene? Oder vielleicht doch als ganz besonders kritische oder selbstkritische Frage, ist Advent vielleicht nur eine billige Vertröstung, dass wir die Gegenwart, so wie sie ist, nicht mehr sehen können und wollen? Ein billiger Trost, um die Realität auszublenden? Ich denke, da müssen wir uns dann zunächst einmal klar werden, ja, stimmt. Die Wirklichkeit schaut einmal grundsätzlich nicht besser aus als vor 2000 Jahren. Noch immer sind die Menschen so, wie sie sind. Noch immer sind wir Menschen so, wie wir sind. Noch immer gibt es Krankheit, gibt es Leid, gibt es Tod. Noch immer passieren große Katastrophen und kleine Katastrophen. Aber gleichzeitig, wie schon zur Zeit des Johannes, wie schon zur Zeit, als Jesus noch mitten unter den Menschen greifbar, fassbar gewesen ist, gleichzeitig passieren auch jetzt schon Wunder um uns herum. Es braucht aber die entsprechende Einstellung, es braucht die entsprechenden Augen, es braucht die entsprechende Fähigkeit, diese Wunder zu sehen. Nämlich diese Momente, in denen wir merken, nicht mit dem Verstand aufnehmen, sondern wirklich merken und spüren, Glaube und Gottvertrauen lohnen sich. Momente, wo wir ganz eindeutig sagen können, hier greift Gott verwandelnd ein. Und das können ganz kleine Momente sein, das können ganz banale Momente sein. Wenn wir auf der einen Seite verzweifelt sind über das, was an den vielen Krisenherden dieser Zeit geschieht, wie viele Menschen auf der Flucht sind und gerade Menschen auch bei uns hier in unser Land kommen und zum Teil ganz und gar nicht mit Hilfe und Unterstützung empfangen werden, dann ist das eine, die Dunkelheit. Aber das andere ist dann gleichzeitig die Momente, wo etwas gelingt, wo etwas passiert. Ich habe das persönlich erlebt bei einer Hochzeit, wo ein Hochzeitspaar gesagt hat, wir möchten gerne die Kollekte für konkrete Hilfe für syrische Flüchtlinge, das heißt Traumabetreuung für Frauen und Kinder, einsetzen. Wir haben am Anfang gemerkt, auch in der Familie und den Freunden des Hochzeitspaares, Verständnis für diese Kollekte nicht allzu groß. Wir haben dann eine Frau eingeladen, die selbst direkt an der syrisch-türkischen Grenze mit Flüchtlingen arbeitet. Und die hat ganz kurz und knapp ihre Erlebnisse erzählt. Nicht erklärt, nicht Fakten geliefert, Erlebnisse erzählt. Und aus dieser Hochzeit mit knapp 40 Gästen ist eine Kollekte von 1.800 Euro rausgekommen. Das ist für mich, ja, ein Moment, wo etwas passiert ist. Skepsis zunächst und dann ganz große Unterstützung, offene Herzen. Und es ist eben verlockend, dann natürlich zu sagen, wenn man in Zahlen messen kann, wo diese kleinen adventlichen Momente passieren, ist es besonders leicht, vielleicht wieder zu glauben. Aber es gibt eben auch die nicht messbaren Momente, Lichtpunkte, die ein Kontrast sind zur Dunkelheit. Damit sind wir eigentlich wieder dort, wo unsere Predigt angefangen hat, nämlich dieses Schauen auf den Himmel und die Frage, warum die Dunkelheit da ist. Und dann merken, dass ohne Dunkelheit die Sterne gar nicht sichtbar wären. Wir brauchen manchmal offensichtlich den Kontrast, um dann wieder zu erkennen, wo die Lichtpunkte sind. Also, wenn die Frage gestellt wird, warum hat Gott die Dunkelheit gemacht, oder diese Frage vielleicht auch noch erweitert wird auf den Satz, warum lässt Gott immer noch Dunkelheit in dieser Welt zu, dann kann man doch die Antwort geben, wir sind ja nicht wie Marionetten an irgendwelchen Fäden von Gott durch das Leben gezogen. Wir sind Menschen, die von Gott die Freiheit bekommen haben, gut zu sein oder eben auch nicht. Und wir haben die Freiheit, diese Welt zu einem guten Ort zu machen oder uns eben auch diesem Auftrag zu verweigern. Aber weil wir auch gleichzeitig wissen, als Menschen mit unseren Grenzen, dass es uns eben nicht gelingen kann, eine rundum gute Welt zu schaffen, weil es uns auch gar nicht möglich ist und weil das allein Gott kann, gibt es eben auch zu all den Erfahrungen der Dunkelheit die gottgeschenkten Kontraste, die kleinen Lichtpunkte, die kleinen Lichtblicke. Und Advent erinnert uns daran, diese Lichtpunkte gibt es wirklich. Sie sind da, das Licht Jesu Christi leuchtet jetzt schon. Wer genau hinschaut, sieht es. Und wer genau hinschaut, sieht es vielleicht gerade dann besonders und ganz dann besonders gut, wenn die Dunkelheit besonders groß ist. dass die Botschaft vom Licht, vom Himmel, ist der Kontrast, ist die Gegenbotschaft zu allem, was uns hier bedrückt und beschäftigt. Und wir dürfen aufgrund der kleinen Lichtzeichen nach wie vor und weiterhin uns stärken lassen im Glauben, das Licht aus der Höhe, das Licht aus der Höhe ist da.